herzlich willkommen zurück bei Let's Po, eurem Horror- und Krimi-Podcast. Neben mir sitzt heute wieder der leicht verschwitzte Jascha.
Hallöchen, es ist warm.
Ja, und ich bin natürlich die sehr verschwitzte Isa, weil es sind 30 Grad und wenn wir heute ein bisschen blöd werden, dann liegt es wahrscheinlich an der Hitze.
Wie ihr an der Klangqualität vielleicht hört, sind wir obendrein auch noch im selben Raum wieder zusammengefächt, weil uns ein Aufnahmegerät flöten gegangen ist, was wir schnellstmöglich ersetzen wollen, aber das trägt das natürlich nicht gerade zur Abkühlung bei.
Ach, wieso? Das ist ganz kuschelig.
Okay, nachdem genau. Alle Zuhörer abgeschaltet haben, starten wir mal.
Okay, ja.
Wir sind angekommen bei Kapitel 7 mittlerweile von Der Hund der Baskervilles. Und ich hoffe natürlich, dass ihr unsere vorherigen Folgen gehört habt, aber die vielleicht jetzt zum ersten Mal hier reinschalten, sollten wissen, wer wir eigentlich sind, was wir so machen. Wir sind euer hoffentlich, wenn noch nicht, dann bald Lieblings-Horror- und Krimi-Literatur-Podcast. Und wir besprechen gerade in jeder Folge ein Kapitel aus Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle.
Exakt. Und ja, bisher haben wir noch nicht so viel erfahren. Also es gab halt ein bisschen Vorgeplänkel mit, wie ist der Fall aufgebaut und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir ja seit letztem Kapitel endlich auf Baskerville Hall.
Genau.
Und nachdem wir letztes Mal so viele Landschaftsbeschreibungen über uns ergehen lassen mussten, wird es heute auch nicht viel besser. nein, doch es wird ein bisschen spannender und das letzte Kapitel hat ja auch auf einem ziemlichen Banger geendet. Also war ja ziemlich gruselig am Ende.
Stimmt, die gruseligen Trauer, Heul, wie auch immer Geräusche einer Frau waren zu hören.
Exakt, ja.
Da sind wir auf einmal im letzten Absatz ein bisschen in so eine kleine Geisterstory umgeschwungen, alleine so vom Wortlaut der Geschichte her. In der heutigen Folge unternimmt Watson, abgesehen von der Anreise, mal seinen ersten kleinen Ausflug außerhalb von Baskerville Hall und erkundet ein bisschen die Umgebung und macht eine interessante Bekanntschaft. Oder zwei interessante Bekanntschaften.
Mhm. Der nächste Tag bricht an und
genau.
Der Morgen bringt neuen frischen Wind. Und Watson und Henry fragen sich auch, warum sie am Abend eigentlich vorher so deprimiert waren. Beim Frühstück unterhalten sie sich dann über das Weinen, das Watson in der Nacht gehört hat. Und Henry gibt zu, dass er das ebenfalls gehört hat. Und ja, sie fragen dann Barrymore nach den potenziellen Frauen, die im Haus leben könnten. Und er sagt, dass es eigentlich nur zwei Frauen gibt, und zwar seine eigene und das Hausmädchen. Und seine eigene Frau schließt er aber direkt aus, weil die hat nicht geweint heute Nacht.
Mhm.
Und Watson enttarnt dann aber seine Aussage direkt als Lüge im nächsten Absatz.
Genau, aber bevor wir dahin kommen, habe ich eine kleine Recherche gemacht.
Oh wow, okay.
Nämlich steht im englischen Original, dass nicht nur Mrs. Barrymore im Haus ist, sondern auch eine Scullery Maid.
Aha.
Da wollte ich mal nachschauen, was das genau ist. Du hast das gerade als Dienerin oder Kammer...
Als Hausmädchen
übersetzt.
Jo.
Und tatsächlich kommt das auch ganz nah dran. Eine Scullery Maid ist nämlich eine, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, in unserer Ausgabe, eine Scheuermagd.
Oh.
Das ist ein Dienstmädchen, was halt ihrem Namen alle Ehre macht mit dem Scheuern. Die sind nämlich vor allem ja so die Putzkräfte fürs Grobe gewesen, könnte man sagen. Die haben den Boden geschrubbt, die haben Armaturen geschrubbt, aber sie haben auch Lebensmittel geschrubbt. Also auch so die Vorbereitung von Lebensmitteln, wenn irgendwas gehäutet, gepflückt, geschält werden musste. Da waren überall die Scullery Maids für zuständig. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland so in der Art auch als eine eigene Position in so einem Adelshaus gegeben hat. Aber
ja, also waren normale Hausmädchen halt, ne? Die gab es schon.
Stimmt. Und ich bin auf jeden Fall so ein bisschen über das Wort gestolpert beim Lesen. Konnte damit überhaupt nichts anfangen.
Ja, Watson enttarnt das halt dann aber direkt als Lüge, ne? Dass er seine eigene Frau direkt ausschließt, weil er Mrs. Barrymore eben später trifft und sie sieht ziemlich verweint aus.
Mhm.
Deswegen schließt er dann darauf, dass sie wahrscheinlich diejenige war, die dann auch des Nachts so laut geschluchzt hat. Ja, Watson geht dann nach Grimpen.
Nee, Moment. Hm? Das macht Barrymore natürlich für Watson gleich mehrfach verdächtig. Ne?
So.
Erstmal fragt er sich, warum lügt er über seine Frau? Dann haben wir ja immer noch im Hintergrund, dass er den passenden Bart hat. Er hätte nicht unbedingt die richtige Körpergröße, weil Mr. Barrymore als relativ groß beschrieben wird.
Mhm.
Der Mann in der Kutsche aus London hingegen ja eine durchschnittliche Größe gehabt haben soll. Wir wissen auch, dass die Barrymores beide geerbt haben. Also da verdichten sich zumindest ein paar Hinweise in Richtung von Mr. Barrymore. Ne? Ich glaube, so richtige Beweise sind es nicht. Aber die Frage ist berechtigt.
Die Frage stellt
noch, ob er es nicht gewesen sein kann.
Watson geht dann aber nach Grimpen, weil er Holmes berichten will von seinen Theorien und was alles so passiert ist und so weiter. Und er will dann auch nochmal die Theorie von Holmes über Barrymore überprüfen.
Watson will vor allem auch zur Post und herausfinden, ob Mr. Barrymore das Telegramm auch tatsächlich selbst erhalten hat. Die hatten zwar den positiven Bescheid darüber bekommen, aber er will sich nochmal vergewissern. Henry ist tatsächlich selber auch busy mit ein bisschen Papierkram. Also ist es für Watson eigentlich eine gute Gelegenheit, ein bisschen mal das Haus zu verlassen und das Umland zu erkunden. Er macht sich auf den Weg in Richtung Grimpen. Dort gibt es ein Inn, also eine kleine Kneipe oder ein Gasthaus und die Butze von Dr. Mortimer.
Ne,
der
da, das stimmt.
Der da wohnt.
Und das Telegrafenamt.
Und das Telegrafenamt.
Postamt.
Ja, und der Postvorsteher, auf den er da trifft, der ist zugleich auch der Lebensmittelhändler im Ort.
Ja.
Also wir kriegen mit, dass da wirklich alles ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner ist, ne? Man kennt sich da halt in Grimpen. Vom Postvorsteher kriegt Watson zu hören, dass der Sohnemann selbst das Telegramm geliefert hat. Aber John, wie der Name des Jungen ist, hat nur Mrs. Barrymore angetroffen. Und Mr. Barrymore war anscheinend anderweitig im Haus unterwegs. Ich glaube, auf dem Dachboden.
Oder ja, so, auf dem Dachboden, genau.
Watson hakt dann tatsächlich auch mal nach, woher denn der Junge weiß, dass Mr. Barrymore auf dem Dachboden war. Und ja, der junge John kann nur antworten, weil Mrs. Barrymore das eben gesagt hat und warum sollte sie lügen? Also de facto haben wir keinen Beweis dafür, dass nicht vielleicht doch Mr. Barrymore in London war.
Mhm.
Also er hat das Telegramm nicht persönlich selber angenommen.
Mhm, genau.
Und auch da stellt Watson sich selbst gleich wieder Fragen. Ne? Die vermeintliche Schlinge um Mr. Barrymore zieht sich zu. Er fragt sich, selbst wenn es Barrymore war, handelt er dann im Auftrag von jemandem? Stammt vielleicht dieser, in Anführungsstrichen, Drohbrief, der ja vielleicht auch immer noch eine gute Absicht haben konnte, der ja Henry einfach nur aus Dartmoor fernhalten sollte? Stammt das vielleicht auch von Mr. Barrymore, der einfach nur besorgt ist?
Mhm.
Na, denn wir erinnern uns auch, die beiden hätten das Anwesen quasi für sich, ne, wenn die Baskervilles nicht zurückkehren. Je länger die nicht mehr da sind, desto größer und toller können die Barrymores leben.
Ja, genau. Quasi. Und Watson wünscht sich dann auch, dass Holmes bald herkommen würde, weil er so langsam diese Last nicht mehr alleine tragen möchte hier alles, weil er ahnt irgendwie, dass noch sehr Schlimmes passieren wird und er hat ein bisschen Angst alleine quasi,
ja,
sich darum zu kümmern. Naja, er begibt sich dann aber auch auf den Rückweg und während er so die Straße entlang läuft, wird er dann erstmal von einem Käfersammler zum Pokémon-Kampf aufgefordert.
Das hast du nicht wirklich geschrieben,
doch,
oder?
Natürlich. Hast du das auch geschrieben?
Ja, genau, das gleiche geschrieben.
Tja, great mind think alike, ne?
Das kann doch nicht wahr sein.
Weil ein Mann mit einem Strohhut, einem grauen Anzug, so circa 30 bis 40 Jahre, ruft ihm nach und er hat ein Schmetterlingsnetz und eine Botanisierbüchse dabei.
Ich hatte genau diesen Gedanken, dass es wie in einem Gameboy-Pokémon-Spielen, ja, wenn man durch die Landschaft läuft und auf einmal kommt irgendein Typ zu dir an und so, hey, hey.
Dim, 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 dim. Käfersammler möchte kämpfen.
Ich setze meinen Raupi ein.
Genau.
Title off. Oh Gott.
Genau. Sorry. Ein bisschen abgeschwofen. Genau. Ich habe mal rausgeguckt, was denn eine Botanisierbüchse ist.
Oh, das ist spannend. Das habe ich nicht nachgeguckt.
Genau, weil das ist ein langer Blechzylinder mit einem Schulterriemen zum Sammeln von Pflanzen. Und es nennt sich auch unter anderem Botanisiertrommel.
Mhm.
Ja, fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Hat man wahrscheinlich auf so alten Bildern auch schon mal gesehen, wenn dann Leute so mit diesem typischen Tropenhut und dann so einem Schmetterlingsnetz und dann halt mit so einem zylinderförmigen Umhängedings. Und das ist diese Botanisierbüchse.
Spannend.
Ja.
Ich habe das auf Fotos immer so für einfach eine Wasserflasche oder so gehalten.
Nee, tatsächlich. Nee, also das ist wirklich so lang. Dass ich dachte immer, das wäre ein Kartenhalter oder sowas, dass da eine Karte oder sowas drin ist.
Hm.
Aber nee. Ja, der Käfersammler stellt sich dann auch als Stapleton vor. Und Stapleton erklärt, dass er Watsons Namen ja schon von Morty weiß. Und sich nun selbst vorstellen wollte. Er entschuldigt sich auch so ein bisschen für diese Unannehmlichkeiten oder für diese Unhöflichkeit. Aber er erklärt es so ein bisschen damit, dass die Leute hier sich ja alle kennen. Und deswegen ist das ja auch gar kein Problem. Und er hofft, er wird ihm das verzeihen.
Finde ich übrigens ganz witzig, dass Mr. Stapleton Watson anscheinend sofort als nicht Henry identifizieren kann. Wir bekommen gleich ja noch eine andere Person, die das nicht kann. Was Mr. Stapleton für mich schon mal wieder ein bisschen shady macht. Weil der anscheinend schon genau weiß, es sind ja zwei Neuankömmlinge, die er potenziell noch nie gesehen haben kann. Ne? Mhm. Nämlich Henry Baskerville und Watson. Mhm. Und er weiß aber sofort, dass die Person vor ihm da Watson ist. Und das ist natürlich...
Gut, Mortimer hat ja wahrscheinlich die Leute aber auch beschrieben, könnte ich mir vorstellen. Zumindest für Stapleton.
Ja, stimmt.
Und mit, wir können ja vielleicht schon mal spoilern, die zweite Person ist gleich Miss Stapleton, die Schwester. Und ich vermute mal, dass Mortimer mit ihr noch nicht so viel darüber gesprochen hat, weil er sie bestimmt nicht getroffen hat schon.
Stimmt, die machen auch nicht den Eindruck, als würden die viel miteinander reden, aber genau. Da greifen wir vorweg. Genau. Kommen wir gleich hin.
Er erkundigt sich dann nach Henry und ob er abergläubisch ist. Und Watson verneint dies. Also, ob Watson abergläubisch ist. Und Watson verneint dies aber. Stapleton erklärt dann, dass die Bauern und auch Sir Charles die Legende sehr ernst genommen haben. Aber auch er scheint nur belustigt darüber zu sein. Also, er nimmt das Ganze überhaupt nicht ernst.
Ja.
Watson hält sich dann mit seinen Äußerungen zum Fall aber ziemlich zurück, weil er fragt so ein bisschen nach, ne? Er will so ein paar Sachen aus Watson rausquetschen. Und ist dann auch, also Watson ist dann ziemlich erstaunt, als Stapleton dann Holmes erwähnt, weil er den nämlich kennt.
Mhm.
Und zwar von diesen ganzen Romanen. Also er kennt die Romane von Watson tatsächlich. Und dementsprechend eilt ihm und Holmes natürlich einen Ruf voraus. Und Stapleton entpuppt sich dann halt als regelrechter Fan von Holmes und Watson und bietet seine Hilfe an bei den Nachforschungen. Watson weist ihn aber ab und Stapy sieht das dann auch ein, dass das natürlich auch nicht so gut ist, wenn er dann jetzt mitredet. Aber wenn er seine Hilfe braucht, dann soll er nur was sagen.
Das fand ich irgendwie sehr auffällig, wie anbiedernd der Stapleton da schon fast ist, ne? Also wie er wirklich eingeweiht werden will, Details hören will, ob Mr. Holmes schon eine Theorie hat und so. Ja. Aber der wirkt so ein bisschen fast schon besessen von Holmes.
Naja, ist ein Fan, ne?
Ja.
Aber ich kann mir das tatsächlich so erklären, dass in dem Moor passiert ja einfach nicht viel, ne? Und er ist ein Mann der Wissenschaft, der hat so eine angeborene Neugierde wahrscheinlich einfach.
Ja, das kann natürlich sein.
Könnte ich mir schon vorstellen. Also sagen wir es so, ich kann relaten damit. Also diese angeborene Neugierde, ich muss auch immer alles wissen. Das sind Wissenschaftler, das muss so.
Ah.
Mhm. Sie gehen dann ein Stück weiter und kommen dann an einen Pfad nach Merritt House. Merripit. Sie kommen dann an einen Pfad nach Merripit House und Stapleton lädt Watson ein, ihm seine Schwester vorzustellen. Und Watson willigt auch ein, auch wenn er erst ein bisschen zögert, aber er erinnert sich halt daran, dass Holmes ihm ja aufgetragen hat, alle hier kennenzulernen und zu gucken, was hier los ist.
Genau. Trotzdem ganz interessant, ne? Auch das können wir mal im Hinterkopf behalten, gleich wenn Miss Stapleton noch auf den Plan tritt. Ich finde, es passt so in diesen Zusammenhang nicht so ganz, dass der Mr. Stapleton die beiden unbedingt sich kennenlernen lassen will. Aber wir werden gleich noch mehr erfahren dazu, wie gesagt. Das ist alles jetzt so beim nochmal Lesen und Besprechen fällt mir das so auf.
Okay.
auf dem Weg nach Merripit House, erfahren wir dann auch ein bisschen was über die ganz besondere Beziehung von Mr. Stapleton zum Moor.
Mhm.
Der ist nämlich wirklich Naturforscher, wie er im Buche steht. Der ist ultra enthusiastisch, was das ganze Moor angeht.
Jo.
Aber man merkt, dass er halt nicht nur aus so einer wissenschaftlichen Perspektive darauf fasziniert ist, sondern der kennt sich wirklich sehr gut auch damit aus, wie man in dem Moor navigiert, wie man da sicher durchkommt und so weiter und so fort. Also da zeigt er ein paar Kompetenzen, die über den reinen Naturwissenschaftler so ein bisschen hinausgehen.
Ja, er scheint auch sehr sportlich zu sein.
Genau, das stimmt. Wir erfahren auch ganz nebenbei, das hat mich überrascht, dass Charles Baskerville nur knapp 2 Jahre in Baskerville Hall war, weil Mr. Stapleton sagt, dass er kurz nach ihm in Dartmoor angekommen ist. Nämlich vor so ungefähr 2 Jahren. Das hat mich, hat mich irgendwie, fand ich interessant, das hätte ich nicht gedacht. Ich
dachte, nee, Charles davor ist schon war länger er ja in da. Afrika, ne?
Ach, stimmt, sicher.
Ja.
Genau, Mr. Stapleton wird auch nicht müde, das auch noch sehr prominent so zu betonen, wie gut er sich in dem Moor auskennt. Mm, also das sagt er mehrfach. Und da habe ich eine kleine Zwischenfrage mal an dich, Isa.
Okay.
Wir haben ja erfahren in der letzten Folge, dass ein Flüchtling auch im Moor Zuflucht gesucht hat, nämlich Selden, verurteilter Mörder. Und ich finde es super interessant, diesen Gedanken, wie sich Selden in diesem Moor versteckt. Als Gefängnisinsasse, der jetzt nicht in diesem Moor groß geworden ist. Und dann habe ich aber andererseits auch gedacht, vielleicht ist das gerade das beste Versteck, weil da kann halt, da können die Soldaten, die am Bahnhof standen und die Polizei insgesamt, ja nicht mit so einer Großfahndung einfach reinmarschieren, ne, wie wir noch erfahren, so im Hinblick auf das Moor. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Versteck. Aber gefährlich, wenn man sich nicht auskennt.
Und wo ist jetzt deine Frage an mich?
Was du davon hältst.
Ich darf da ja nichts zu sagen.
Aha. Okay. Nee, gut, das stimmt natürlich. Du kennst die Story ja schon.
Ja.
Dann ist es keine Zwischenfrage, sondern einfach nur ein Kommentar. Ich finde das interessant. Also mit der Selden muss ja entweder mit jemandem im Bunde sein.
Ja. Gegenfrage, wo könnte er sich denn verstecken im Moor?
Er könnte sich als Mr. Stapleton ausgeben, den er eigentlich umgebracht hat.
Oh, böse Theorie. Böse.
Nein, Quatsch. Ist nicht meine echte Theorie. Aber er könnte Hilfe bekommen haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Mr. Stapleton ein wie auch immer geartetes Interesse daran hat, dass Baskerville Hall unbewohnt bleibt und da bricht dieser Mörder aus, mit dem man vielleicht gemeinsame Sache machen kann, dann kann man ihm ja auch ein gutes Versteck zeigen im Moor, weil dann hast du ihn gleichzeitig auch unter Kontrolle, weil er kann da nicht weg, wenn du dich nicht um ihn kümmerst. Also da wäre der Mr. Stapleton schon in einer Machtposition.
Ja.
Und es könnte auch erklären, warum seine Schwester so wortkarg ist und ja, ach, ich will nicht so viel vorweggreifen, denn wir kriegen gleich noch eine ganz interessante Begegnung mit ihr.
Wollte ich gerade sagen, wir kommen hier gleich noch ein paar gute Sachen.
Genau.
Und eine Sache, vielleicht fällt dir dann auch ein, warum ich da vielleicht nochmal nachgefragt habe. Genau. Dann gehen sie einfach ja ein bisschen weiter und Stapleton ist dann auch ganz aufgeregt und erzählt alles Mögliche über das Moor. Und dann gehen sie noch ein bisschen weiter und Watson erklärt auch, dass er hier auch so gruselige Schreie schon mal gehört hat. Und Stapy erklärt ihm dann, dass im Moor, also dass das Moor sehr gefährlich ist und man hier auch schnell versinken kann. Und gestern sogar eins der Moorponys hier versunken ist. Und das ist manchmal wohl ziemlich grausig. Und in dem Moment, natürlich wieder super passend, passiert es natürlich gleich nochmal.
Show, wir auch, don't tell.
Genau, damit wir eben auch sehen, was für schreckliche Schreie so ein Moorpony von sich geben kann.
Ja.
Das ist, das wird dann auf jeden Fall ein bisschen schaurig und auch ein bisschen grausam beschrieben. Wie dieses arme Pony da unter schrecklichem Geschrei und Getöse versinkt und eben überhaupt nicht mehr helfen kann. Und der Kopf wohl sehr lange rausguckt und dann irgendwann vollständig im Morast versinkt.
Armes Pony.
Ja, Watson überkommt dann einen Schauer und Stapy ist anscheinend ziemlich hartgesotten. Der scheint das ein bisschen öfter zu sehen. zwei in zwei Tagen, ne, sag ich nur.
Deswegen. Ja, der Killcount des Moores, der steigt wächst. Und steigt.
Genau. Watson fragt dann, ob Stapleton denn einen sicheren Weg durch das Moor kennt. Und er erklärt, dass er ein oder zwei sichere Pfade kennt, die ein gewandter Mann beschreiten könnte.
Vielleicht kommen wir da an die Stelle, die du gerade meintest, wo der Selden sich verstecken könnte.
Vielleicht.
Denn ganz speziell weist Stapleton auf zwei Hügel hin, die er als kleine Inseln im Moor bezeichnet, also im übertragenen Sinne.
Ja,
die sind nämlich so abgeschnitten, dass man dort seltene Pflanzen und Schmetterlinge zum Beispiel finden kann, die es sonst nirgendwo gibt und die man auch nur auf ganz speziellen Wegen erreicht. Aber vielleicht gibt es da ja auch ganz seltene Mörder, die man im Moor nur einmal findet.
Vielleicht. Ich wollte gerade gerne noch auf eine andere Stelle eingehen, weil danach, also die kommt davor, vor dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Denn es zieht ein besonderes Stöhnen und Gebrüll über das Moor. Und dann verstummt es aber so schnell, wie es gekommen ist, auch wieder. Und es wird nur noch von einem melancholisch zittrigen Flüstern begleitet. Und ich habe überlegt, ist das mein Lieblingszitat oder meine Lieblingsstelle? Weil ich finde das voll geil.
Ja, das ist cool beschrieben.
Das ist so creepy beschrieben, wie sie da stehen und dann laufen sie und auf einmal zieht dieses Gebrüll und dieses Stöhnen über das Moor und es ist so richtig gruselig und man weiß nicht, wo das herkommt. Und dann auf einmal verzieht sich das wieder und es folgt nur noch ein melancholisches, zittriges Flüstern. Und du bist so,
Ich kann mir das so richtig filmisch vorstellen, weil Stapleton das so ganz lakonisch dann noch quittiert, indem er sagt, queer place the moor. Daraufhin, das finde ich, ist eine schöne, lakonische Entgegnung auf dieses merkwürdige Geräusch. Einfach so, merkwürdig.
Ja, schon merkwürdig.
Kann man nichts machen.
Er erklärt dann halt Watson noch, dass die Bauern dieses Gebrüll auch für den Hund halten, oft. Und weil das wohl öfter vorkommt.
Und das ist das erste Mal, dass wir den Titel der Geschichte hier hören.
Stimmt.
Sie halten es für The Hound of the Baskervilles.
Ja, stimmt.
Da haben wir den Geschichtentitel einmal drin.
Genau. Und dann sagt er noch, dass Stapey versucht dann so ein bisschen das Phänomen mit den Moorlöchern oder den Rohrdommeln, das ist übrigens ein Vogel, zu erklären.
Mhm.
Und dann zeigt Stapleton eben in der Ferne auf diese alten Häuser oder ja, Bauwerke in Anführungsstrichen von den früheren Moorbewohnern, die als steinzeitlichen, also die dann noch so steinzeitliche Behausungen haben.
Mhm.
Und er sagt, dass man die sogar besuchen kann und da sogar noch Koch- und Lagerstätten ansehen kann, wenn man das eben möchte. Und dann wird er aber von einem Schmetterling abgelenkt.
Genau.
Ein wahrer Käfersammler.
Da ist der in so einem Homer Simpson-Moment. Vorwiegend. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Oh, ein gelbes Auto. Genau. Ich habe noch zur Rohrdommel ein bisschen rausgesucht. Ich wollte nämlich wissen, wie klingt die denn? Genau, weil ich fand es sehr komisch, dass über dem Moor da so ein dieses Geräusch so beschrieben wird. Und ich dachte mir, es kann doch unmöglich sein, dass ein Mensch das für einen Vogel hält, weil das Geräusch, was da beschrieben wird, für mich gar nicht wie ein Vogel klingt. Und dann habe ich es ein bisschen recherchiert, habe mir ein paar Soundfiles angehört und ich muss echt sagen, ich finde kein Stück, dass die Rohrdommel irgendwie so einen besonderen Klang hat. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und auf der Seite vom Nabu war ich drauf, da stand, man kann diesen Klang gut imitieren, wenn man seitlich in eine Getränkeflasche bläst. Dieses typische.
So? Also das.
Dieses Geräusch.
Ach so.
Genau. Ich habe auf den, also die meisten Files, die ich online gefunden habe, da war überhaupt kein Vogel drauf zu hören, sondern nur Rauschen im Hintergrund.
Okay.
Und das eine, was ich gefunden habe, klang für mich irgendwie nach einem sehr normalen Vogelzwitschern. Hm. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Vielleicht seid ihr da draußen ornithologisch bewandert und könnt uns mal eine richtig gute Datei von einer Rohrdommel schicken.
Vielleicht sind das ja aber doch die Moorlöcher eher, die dann irgendwie sapschen und pfeifen und gluggern.
Ja, das halte ich jetzt auch für wahrscheinlicher.
Who knows?
Genau, und dann kommt der Homer Simpson-Moment. Oh, Zyklopides.
Zyklopides,
dann genau. Rennt er damit los.
Genau,
ein Zyklopides.
Ein Zyklopides ist übrigens ein schwarz-gelb gefleckter Falter aus dem Geschlecht der Skipper.
Aus dem Geschlecht der was?
Skipper.
Das ist aber nicht die biologisch korrekte Bezeichnung, oder?
Stand bei Wikipedia so.
Skipper?
Skipper. Nicht Skipper.
Okay.
Skinner.
Skippy das Buschkänguru. Ja, so einer ist Mr. Stapleton.
Genau. Dann kommt Miss Stapleton aber den Weg entlang. Und während ihr Bruder halt so munter, gewandt wie ein Reh durchs Moor hüpft und den Falter verfolgt, kommt die Miss Stapleton zu Watson und warnt ihn, dass er abreisen sollte. Will aber nicht, dass Watson es ihrem Bruder sagt, dass sie ihm das gesagt hat.
Mhm, ja. Genau. Das finde ich insgesamt total kurios, weil die Miss Stapleton überhaupt nicht aussieht wie ihr Bruder.
Ja,
stimmt. Wird ganz anders geschrieben, da wird sehr darauf eingegangen, wie, also nicht nur, wie unglaublich hübsch sie sein muss, sondern sie hat anders als ihr Bruder sehr dunkle Haare und sehr tiefe, dunkle, aber auch sehr energische Augen und ist wohl auch sehr, sehr schick gekleidet. Also ist wirklich eine Frau mit Stilsicherheit. Ja. Also ordentlich.
Ich hatte irgendwie gedacht, dass die vielleicht gar nicht, dass die vielleicht nur Halbgeschwister sind, die beiden oder sowas, dass sie nur Schwester aus zweiter Ehe oder aus irgendeiner Affäre oder so ist oder andersrum. Aber wahrscheinlich eher, sie ist wahrscheinlich eher das zweite Kind oder so, könnte ich mir vorstellen. Weil ich finde, sie, von der Beschreibung her, wirkt sie so ein bisschen wie so eine Spanierin oder so.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Rein optisch könnte sie Spanierin oder sowas sein. Oder halt irgendwie, ja, oder Italienerin oder irgendwie sowas, ne? Also wo man sagt, so eher so ein bisschen Äquatornähe, ne? Naja, gut, Spanien. Ja.
Südeuropa.
Ja.
Den Eindruck macht es ein bisschen.
Ja, genau. Und dann kommt Stapleton auch zurück und ist nicht sehr herzlich mit seiner Schwester. Und jetzt erfahren wir auch, wie sie heißt. Sie heißt nämlich Beryl. Und dann wird auch klar, dass Beryl Watson für Henry gehalten hat. Und sie wird ziemlich wütend. Dass ihr Gespräch umsonst war und dann lädt sie Watson aber doch noch nach Merritt House ein.
Genau, also auf die Weise kriegt Mr. Stapleton auf jeden Fall schon so ein Gefühl dafür, dass seine Schwester mit Watson irgendwas besprechen wollte, was er vielleicht nicht gutheißen würde. genau. toxische Familienverhältnisse,
ja, würde ich sagen. Ich finde auch, dass das bisschen komisch wirkt, so als ob er seine Schwester so ein bisschen klein hält und so, ne? Aber es ist halt auch die Frage, was da los ist, ne? Weil seine Schwester scheint ja auch ein sehr aufbrausendes Temperament zu haben. Da weiß man ja auch nicht so ganz genau. Ist vielleicht auch irgendwas mit ihr? Das weiß man ja nicht, ne?
Wenn Mr. Stapleton in Wahrheit Selden ist, dann weiß man, warum sie Angst hat. Nein, vielleicht. Da gehe ich nicht von aus. Also Dr. Mortimer hat ja anscheinend auch schon mit ihm gesprochen, aber man hat ihn noch nicht zusammen gesehen, die beiden. Vielleicht hat er das auch nur aus dem echten Mr. Stapleton rausgequetscht und tut jetzt so.
Wer weiß.
Ah, wilde Theorien, dafür sind wir hier.
Ja, nachdem Beryl dann Watson aber auch eingeladen hat, nach Merritt House mitzukommen, gehen sie dann zurück. Und dann wird das Haus ein bisschen beschrieben. Und zwar, dass das ein altes Moorlandhaus ist, welches früher ein Gutshof war. Und Watson versteht nicht, wie die beiden hier eigentlich leben können. Und Stapleton erklärt, dass es schon ein bisschen sonderbar ist, aber sie hier schon glücklich sind. Beryl bestätigt dies auch nicht besonders überzeugend.
Mhm.
Und Stapleton erklärt dann noch, dass er mal eine Schule hatte, aber die leider schließen musste, weil eine Epidemie gewütet hat und dabei sehr viele Schüler gestorben sind. Und er versichert aber, dass ihnen hier schon nicht langweilig werden wird.
Genau. Ich finde an der Stelle, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, da kommt wieder so ein Funken Sherlock Holmes bei Stapleton durch. Also man könnte da schon erahnen, dass er die Berichte von Watson gelesen hat, weil er so sagt, dass er das, also die Antwort auf diese unausgesprochene Frage von Watson, wie die beiden denn da nur leben können, nur anhand von Watsons Blick aus dem Fenster auf die Landschaft her erraten hat und deswegen diesen langen Redeschwall von seinem eigenen persönlichen Hintergrund da einmal zum Besten gibt. Und das erinnert ja schon sehr an jede Sherlock-Holmes-Geschichte. Und ganz witzig, ne, ach ja, Beryl mag auch die Natur.
Ach ja, übrigens, die mag das auch.
Genau, er erzählt die ganze Zeit von der Schule und von den Söhnen und dass das, von den Söhnen, von den Schülern, die da gestorben sind, ich glaube 3 Stück waren es, und dass das ja auch für ihn finanziell so schlimm war und er jetzt hier im Moor endlich mit wenig Geld dann doch noch ein schönes Leben haben konnte, und Beryl findet das auch alles ganz gut.
Mhm, genau, die Beryl mag die Natur sehr.
Dem Torben Hendrick schmeckt die Apfelschorle.
Genau.
ja.
Ja, genau. Watson wird dann noch zum Essen eingeladen, lehnt dies aber höflich ab. Er macht sich dann Gedanken über die ganzen Ereignisse und die Warnung von Beryl. Genau, als er dann aber auf dem Rückweg ist, geht er halt eine ganze Weile, wird dann aber von Miss Stapleton quasi abgefangen, die extrem schnell durch das Moor gerannt sein muss, durch irgendwelche geheimen Schleichpfade, um ihn quasi zu überholen, weil sie sitzt dann schon total außer Puste und schwer atmend irgendwo auf so einem Stein und wartet auf ihn. Und ich denke so, entweder ist er echt verkackt langsam gegangen oder sie ist mit einem Affenzahn durch dieses Moor gerannt. Und ich denke so, das ist doch total gefährlich, dachte ich.
Na, naja. Watson ist ja mehr so der städtische Spaziergangstyp.
Ja, gut, stimmt. Ne?
Und sie rast da durch. Aber das gibt uns ja auch einen Hinweis darauf, dass sie sich im Moor vielleicht auch besser auskennt. Na gut, sie wohnt da ja auch. Aber vielleicht auch erstaunlich gut, fast so wie ihr Bruder vielleicht.
Mhm.
Und was ich noch interessant fand, bevor Watson Merripit Hall verlässt, da ist sie sehr erpicht drauf, einen Termin oder eine Audienz, in Anführungsstrichen, bei Henry Baskerville zu bekommen. Also sie fragt direkt bei Watson, ob er es für vermessen hielt, wenn sie direkt am Nachmittag da vorstellig wird und sich vorstellt.
Und okay, das stand bei mir, glaube ich, gar nicht.
Bei mir in der Fassung steht es drin.
Hm, okay, cool.
Und also da ist sie wohl ganz erpicht drauf. Und dann fand ich ganz schön, in einem anderen Kontext hätte ich das anders verstanden. Sie möchte auch noch, wahrscheinlich mehr aus Höflichkeit, Watson einladen, zum Lunch zu bleiben. Und wenn er bleibt, dann kann sie ihm ihre Sammlung von Lepidoptera zeigen.
Natürlich kann sie ihm ihre Schallplattensammlung zeigen.
Genau, das ist der lämste Anmachspruch aller Zeiten. Und Lepidoptera sind Schmetterlinge.
Ja.
Wo ich nur mal gerade Allgemeinbildungsauftrag, da musste ich recherchieren kurz. Ich kannte das Wort nämlich nicht.
Aber ist das nicht Stapleton, der ihm die Schmetterlinge zeigen will? Seine Sammlung?
Ich glaube.
Das ergibt doch viel mehr Sinn.
Ich glaube, das ist die Schwester.
Wie steht das bei mir anders?
Nicht, dass ich mich da verlesen habe, weil ich glaube, die Absätze sind sehr dicht beieinander.
Ja, das stimmt.
Kann auch sein, dass das da stimmt. Der Sprecher oder die Sprecherin gar nicht so explizit nochmal auftaucht.
Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird Watson eingeladen, was ich ja auch eben schon sagte, dass der zum Essen eingeladen wird und es aber ablehnt. Und dann wieder zurückgeht und dann wird er halt von Miss Stapleton abgefangen. Und sie entschuldigt sich dann für das Versehen vorher und dass sie ihn halt fälschlicherweise für Henry gehalten hat. Und sie meint dann, dass er quasi ganz vergessen soll, was sie gesagt hat, weil das für sie ja, für ihn ja sowieso nicht gilt.
Das ist auch das Allerbeste, weißt du, so eine Aktion bringt sie da. Er ist so geheimnistuerisch und die ersten Dinge, die sie zu ihm sagt, sind ja, glaube ich, hier, hau ab, um Gottes Willen, dreh sofort um.
Verzieh dich hier!
Ja, und dann
merkt sie, jemand wie dich wollen wir hier nicht.
Genau. Und dann kommt raus, das ist gar nicht der. Ja, ach, fragen Sie nicht weiter danach.
Nö, Sie können auch gern bleiben, ist gar kein Problem.
Ja. Sie bezeichnet das auch, als Watson nochmal nachfragt, als a woman's whim. Also die Launen einer Frau. Mm. Und ja, wer kennt das nicht auf der Fußgängerzone? Einfach von Frauen so angeschrien zu werden. For God's sake!
Ja, kommt auch mal an, wo du bist, wenn Pegida-Dema in Dresden ist.
Ja, wer weiß. Da hast du recht.
Ja, okay. Ist die überhaupt noch?
Pegida? Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch
nicht. Die Menschen gibt es ja leider immer noch, aber...
Ja, aber die gehen nicht mehr auf Demos, ne?
Alles zum gut. Glück.
Die haben aufgehört, ihre Meinung zu sagen. Hoffentlich.
Ja, Corona ist dazwischen gekommen, dann hatten sie einen anderen Aufreger, ärgerlich. Über den sie hetzen konnten.
Ja.
Okay.
Na gut. Ja, Watson erklärt dann aber, dass er nicht versprechen kann, dass er das halt vergisst, weil das ist ja schon eine sehr schwerwiegende Warnung. Und er erklärt dann, dass er das Henry ausrichten wird, damit sie sich keine Sorgen mehr machen muss. Sie erklärt dann, dass sie Angst hatte, dass dem neuen Erben was zustoßen könnte und dass sie an die Legende glaubt.
Mhm.
Ja.
Sie fragt auch, warum würde jemand denn überhaupt an diesen Ort kommen, angesichts der ganzen Gefahr, die da auf ihn lauern? Und Watson entgegnet darauf, ja, genau aus dem Grund, weil da eben so viele Gefahren lauern und weil das anscheinend in der Natur von dem neuen Baskerville-Erben liegt, nicht wegzulaufen, sondern sich dem zu stellen.
Mhm. Ja, genau. Sie sagt dann nochmal, dass ihr Bruder halt nichts wissen soll von der ganzen Sache, weil er halt denkt, dass es gut ist, dass jetzt ein neuer Erbe da ist auf Baskerville Hall, weil er findet, dass das der Gemeinde gut tut. Und das findet er, ja, erstrebenswert.
Genau. Und Watson fragte halt nochmal nach, ne, wenn es doch wirklich nur die Warnung vor dem Fluch gewesen ist, dann hätte das ihr Bruder doch auch ruhig hören können. Ich meine, ja. Das ist ja nichts Schlimmes. Und dann sagt sie aber, nee, nämlich genau aus dem Grund, den du gerade sagst, dadurch, dass Mr. Stapleton so davon überzeugt ist, dass man einen Erben da bräuchte in Baskerville Hall für die Menschen im Ort, im Dartmoor und drumherum.
Mhm.
Das hätte es ihm bestimmt nicht gefallen, wenn sie sofort losgeht und den neuen Erben verschreckt und da verscheucht quasi mit ihrer prophetischen Warnung.
Genau, weil er ist da quasi so ein bisschen, ja, er ist quasi so ein bisschen befangen in der Hinsicht dann.
Mhm.
Genau. Dann muss sie aber auch ganz schnell wieder zurück, damit ihr Bruder nicht merkt, dass sie weg war. Und Watson geht seinen Weg weiter mit einer unbestimmten Befürchtung erfüllt. Und dann ist das Kapitel zu Ende.
Das stimmt. Ganz ähnlich wie schon Kapitel 6. Ne? Watson hat Angst, Kapitel Ende.
Ja, genau. Mit einer unbestimmten Befürchtung.
Ja.
Ja, cooles Kapitel. Wie hat's dir gefallen?
Sehr, sehr gut. Du hattest ja am Anfang gesagt, es wird wieder Tolkien-esk.
Ja, ein bisschen mit dem Moor fand ich, aber es ging noch, ne?
Ich muss sagen, bei mir ist das gar nicht, ich finde, das ist gar nicht so langweilig, sondern ich finde, das erzeugt eine schöne, dichte Stimmung. Also, ich finde, das wirkte fast schon so ein bisschen surreal irgendwie.
Das stimmt.
So dieses Moor, da ist niemand, das ist alles so öde und verlassen und da drin ist dann diese wunderschöne Frau, die da wohnt, mit ihrem weirden Bruder. Und dann reagiert die auch so drastisch und temperamentvoll auf ihn. Und es ist halt alles sehr, sehr mysteriös, sehr gefährlich auch die ganze Zeit. Ne? Das Moor ist wirklich ein unheimlich gefährlicher Ort. Und man bekommt, also so ging es mir zumindest, man bekommt auch so ein Framing von Mr. Stapleton.
Mhm. Aber von Miss Stapleton auch.
Genau, aber der Mr. Stapleton wirkt in dem Kapitel gefährlich auf eine Art. Ne, also nicht nur durch, also rein erzählerisch, weil er in diesem Moor lebt, so, das ist halt dieses Framing, das Moor ist so gefährlich und böse, sondern dass er da auch noch sich so navigieren kann, dass er da quasi zu Hause ist und sich auch da wohl und heimisch fühlt, das färbt so ein bisschen auf ihn ab. Und dann, wie er mit seiner Schwester spricht und die so wortkarg hält und so unter den Tisch, unter den Teppich immer kehrt, so von wegen, ja, hier,
Gut, das war auch ein bisschen das Frauenbild zu der Zeit.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem so, es ist ja auch nicht gentlemanlike, wenn man in Anwesenheit von einer Frau dann einfach so über sie hinweggeht und gar nichts über sie auch mal erzählt. Ich glaube, das hätte
so zur Etikette. Das war nicht so untypisch für die Zeit tatsächlich. Nicht unbedingt. Das kommt immer drauf an.
Ja, nur dafür, dass er halt die beiden miteinander bekannt machen wollte, so dringend.
Ja, dafür ist es ein bisschen komisch.
Da wirkt es dann sehr merkwürdig, dass das dann auf einmal alles so kurz angebunden ist.
Ja.
Also sehr mysteriös alles.
Ich fand das Kapitel tatsächlich etwas absurd. Also,
echt?
Ja, also ich fand es, wie du schon sagst, es wirkte so ein bisschen komisch alles halt so ein bisschen, ne? Mit diesem, erst geht er halt nach Grimpen, da erfährt er schon, irgendwas stimmt hier nicht so ganz mit dem Barrymore. Dann geht er weiter, dann wird er schon so abgefangen von dem. Dann gehen die durchs Moor und er erzählt auch so richtig bedrohlich, wie gefährlich dieses Moor ist. Und dann hüpft er aber ganz lapidar da durch dieses Moor. Vorher ertrinkt noch so ein Pony. Dann auf einmal kommt so eine wunderschöne Frau, die ihn dann voll anschreit. Und die dann auch noch, die aber auch wieder so ihn so abfängt. Zweimal sogar.
Stimmt, du hast recht. Er wird von beiden abgefangen auf so eine Art und Weise.
Ja.
Das ist mir nicht aufgefallen, du hast recht.
Dann verwechselt sie ihn halt. Dann rudert sie wieder zurück. Dann kommt genau das, was du gesagt hast, mit dass er mit seiner Schwester so komisch umgeht. Dann sieht sie ja überhaupt nicht aus wie er. Es wirkt alles so absurd. Und dann wird nochmal nebenbei dieser komische Schauplatz mit diesen steinzeitlichen Gebäuden aufgemacht. Und immer wieder diese Insekten dazwischen. Und dann aber auch Miss David, die sich ja auch anscheinend mega gut im Moor auskennt und so. Und es ist einfach, es wirkt alles so ein bisschen absurd. Und ich finde das, und auch dieses zwischenzeitlich, diese schaurige Stimmung mit diesem Gebrüll über dem Moor und so. Ich finde, das hätte so eine abgefreakte Tim-Burton-Story sein können, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Irgendwie hat das bei mir sowas ausgelöst.
Man muss halt auch sagen, das Moor gibt sich richtig Mühe, ein gutes Setting zu sein für so eine Geisterlegende.
Das Moor gibt sich Mühe.
Ja, weil wir erinnern uns die...
ein Oscar für den Nebendarsteller, das Moor.
Das Moor. Ne, wir erinnern uns an die Legende um Hugo Baskerville, ne, der ja auch in der Nähe von so einer von so zwei Monolithen gestorben ist.
Ja, die Lovecraftischen Monolithen.
Genau. Und jetzt erfahren wir, also es wird das Moor nochmal dadurch angereichert, wie alt das ist. Und ne, Wildnis und alte, vergessene Kulturen sind eh immer ein tolles Horror-Setting.
Das stimmt.
Also, und dann dieses Geräusch, was da aus dem Moor kommt, da, es wird wirklich glaubhaft gemacht, dass das wirklich alles der Legende zutragen könnte.
Ach,
ne?
Ich bitte dich, das ist doch nur die Rohrdommel.
Die Rohrdommel. Genau.
Ich kann's nicht.
Ich habe die Flasche schon weggestellt. Nee, und aber was den Mr. Stapleton angeht, da finde ich auch, der wirkt auf mich wie so ein 1A-Psychokiller. Deswegen so mein Gedanke, ob das entweder der Selden ist oder ob er wirklich selber dafür verantwortlich ist, dass er sich vielleicht denkt, hier in der Tucht passiert nichts. Vielleicht ist er auch traurig drüber, dass er seine Schule nicht mehr hat, dass er jetzt da dieses Leben führen muss, da in diesem Moor. Und deswegen will er jetzt den berühmten Sherlock Holmes zu sich holen ins Moor, weil die ganze Art, wie er so auf Watson zugeht und sich so mega aggressiv erkundigt, ja, gibt's schon Theorien? Kommt denn Sherlock Holmes vielleicht auch selbst hierher, um zu ermitteln? Der ist ja voll im Modus drin. Ne? Und dann alles, was du gerade so beschreibst, weißt du, er erzählt ganz fasziniert vom Moor. Und springt dann auf einmal da durch die Gegend so total unbeschwert und irgendwie wirkt das total eigenartig, der Kerl.
Vielleicht ist er aber auch einfach nur ein vereinsamter, nerdiger Typ, der einfach ein bisschen weird geworden ist durch das Leben da.
Typischer Biologe. Ich kenne ja noch wen.
Grüße gehen raus.
Genau. Ja, du hast recht. Also unter dem Gesichtspunkt ist es echt irgendwie skurril. Das stimmt.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde, dadurch, dass das alles so absurd ist, erzeugt das eine ganz eigene Stimmung.
Ja.
Irgendwie das Moor ist so, man fühlt sich wirklich nicht wohl, weil das auch so wenig Sinn macht. Also es ist so an der Grenze. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, Science Fiction oder Fantasy oder so. Aber es ist weird genug, dass man im Alltag echt sich wundern würde, wenn einem sowas begegnet. Wenn du Urlaub machst da unten und du begegnest diesen Leuten, dann würdest du auch irgendwie wahrscheinlich dich unwohl fühlen.
Dann würdest du auch denken,
was ist hier los? Was macht ihr?
Ja, das stimmt. Hast du eine Lieblingsstelle?
Ja, ich finde die Art, wie, wie Miss Stapleton auf Watson zurennt und einfach nur, ach, ich kann es jetzt leider nicht zitieren, aber einfach nur sagt hier, leave for God's sake. Ich fand, das hat mich beim Lesen auch ein bisschen, also was heißt bisschen, das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so eine Reaktion gibt. Und ich fand, das hat mich irgendwie beeindruckt, dass es hängen geblieben, weil das unerwartet kommt. Das fand ich sehr cool.
Ja, cool.
Findest du das ertrinkende Pony gut? Oder?
Ich habe das schon gesagt, ich hatte die Stelle, wo das Gebrüll über das Moor kommt und es so schnell verklingt, wie es gekommen war und nur noch ein, was war das,
ein Keuchen?
Nee, ein zitterndes Flüstern zurückbleibt.
Ah, ja.
Das fand ich sehr stimmig. Ein melancholisch zitterndes Flüstern.
Mhm.
Ja, fand ich sehr cool. Das hat mich sehr abgeholt. Weiß nicht, das fand ich sehr atmosphärisch.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde so die, im letzten Kapitel ging es ja schon los, dass es alles so ein bisschen mysteriöser wurde. Die Settings wurden auch düsterer und gruselig fast schon. Und jetzt das Moor passte auch nochmal gut rein. Also ich finde, jetzt ist hier die Bühne ist quasi hergerichtet, ne, Vorhang auf.
Noch nicht ganz.
Wir haben jetzt unser Setting hier weitestgehend abgesteckt oder kommt da noch was?
Nee, wir müssen noch mehr Leute kennenlernen.
Ja, stimmt, genau. Wir haben immer noch einige Menschen nicht kennengelernt.
Genau, wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Leute kennenlernen. Es wird noch ein bisschen gesocialized. Das wird noch kommen, das kann ich dir schon sagen. Aber es wird auch noch creepier.
Weil wenn ich mir jetzt schon vorstelle, es wird die ganze Zeit gesagt, dass der Ort da recht klein ist und da nicht viele Leute sind. Und die Menschen, die wir bisher kennengelernt haben, sind die Barrymores, der Mr. Stapleton und seine Schwester.
Ja.
Und das ist so, ist jetzt nicht der vertrauenerweckendste Querschnitt durch die Bevölkerung, den man sich holen kann.
Vor allen Dingen habe ich bei den Barrymores irgendwie so ein bisschen dieses Bild von diesem, kennst du dieses American Psycho-Bild? Dieses von den beiden Farmern, dieses gruselige.
Aber wie heißt denn das nochmal?
Ich glaube American Psycho heißt das.
Nee, das heißt, warte, guck's nach nebenbei.
Aber auf jeden Fall dieses Bild mit diesen gruseligen Farmern, nur dass der Barrymore dann halt so ein hotter, großer Typ ist mit coolem Bart, so, weißt du?
Ja, aber ich musste auch an dieses Bild denken.
Irgendwie habe ich das im Kopf gehabt bei den beiden. So richtig so. Oder halt so ein junger Mr. Carson, weißt du, von Downton, der dann so richtig streng so, wir werden dann uns verabschieden, sobald sie neues Personal gefunden haben.
Guck jetzt mal gerade nebenbei, wie das Bild heißt. Es heißt American Gothic.
Ah, American Gothic heißt es, nicht American Psycho.
Das könnt ihr mal googeln. Das sind diese beiden unheimlich gruseligen Leute, die vor so einem Haus stehen und er hat so eine Mistgabel in der Hand.
Ja, das kennt man, das ist super
berühmt. Genau, das ist total bekannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das aussagt. Also keine kunstwissenschaftliche Analyse hier. Aber genau, dieser Eindruck, dieses so mit so einem starren Gesichtsausdruck, ohne viel Emotionen, einfach nur, wie sie da so in der Tür standen, als die mit der Kutsche ankamen.
Ja, ja, genau.
Die so gegen das Licht abzeichneten. Ich sagte ja da schon, das wirkte auf mich fast schon so vampirartig irgendwie so. Willkommen in Baskerville Hall. Also, genau, das habe ich gehört dabei.
Na gut, damit ist das Kapitel ja vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn es diesmal heiß und ein bisschen verwirrt war und wir viel von unserem Kater gestört wurden hier. Der kleine Racker, der regelt sich gerade sehr entspannt hier unter unserem Mikrofon.
Also solange er nicht gegen das Mikrofon stößt und ihr alle da draußen so Störgeräusche bekommt, dadurch ist ja alles gut.
Kleines Lämmchen. Also wenn es ein bisschen geraschelt oder gerumpelt hat, dann war das wahrscheinlich er. Er entschuldigt sich nicht.
Nö, Katze.
Er ist entspannt.
Aber ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich das Ganze jetzt noch weiterentwickelt. Ich hoffe, dass das nächste Kapitel auch so wird wie dieses und das vorherige. Also dass da wieder schöne Stimmung kommt. Ich überlege, was wir so an gruseligen Settings jetzt hatten. Also wir haben das Moor kennengelernt, das Anwesen und das ganze Land drumherum.
Es wird noch mehr Moor kommen, ja.
Noch mehr Moor,
natürlich.
Okay.
Es spielt ja alles um das Moor.
Ja, na klar. Aber ich frage mich, ob es noch eine dritte, nochmal auf eine dritte Art und Weise eine neue Landschaft irgendwie beschrieben wird. Also nicht nur das Haus und das Land, sondern jetzt, ob da nochmal was kommt.
Ich überlege gerade eine neue Landschaft. Ein bisschen. Also weiß ich jetzt nicht mehr genau. Weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ja. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall echt super gespannt, wo das hinführt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe so viele bescheuerte Theorien entwickeln können im Laufe der Zeit.
Ich finde es einfach voll geil, wie du permanent mit irgendeiner neuen Theorie kommst. Und der ist das. Und der könnte das sein. Und dann ist das so. Und dann haben die da einen Hund gebastelt.
Der gebastelte Hund, auf dem bestehe ich, der gehört dazu.
Das ist bestimmt sehr gut.
Ja, nee, ich bin gespannt.
Ja.
Und wollen wir an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung machen, bevor wir euch da draußen ins Moor entlassen?
Ja, das wollen wir. Und zwar könnt ihr uns natürlich überall gerne bewerten und liken und die Glocke bimmeln und Sternchen verteilen. Alles, was möglich ist, je nachdem, wo ihr uns hört und ob es möglich ist. Wir sind auf YouTube auch zu hören. Also falls ihr da irgendwie da uns gerne bewerten oder abonnieren wollt, tut das gerne. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Eigentlich überall, weil das hilft uns immer ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail unter unserer E-Mail-Adresse, die ihr im Linktree-Link findet. Und oder schreibt uns bei Instagram, da werde wahrscheinlich vornehmlich ich euch antworten, aber Jascha guckt da auch manchmal rein.
Ab und zu.
Ab und zu. Folgt uns da gerne, schreibt uns auch da gerne Kommentare unter unsere Beiträge, da freuen wir uns auch immer. Ich gebe mir auch immer Mühe, dass die Beiträge möglichst ein bisschen lustig und unterhaltsam sind. Ja, ansonsten...
Wie immer, wenn ihr Fragen, Feedback, Kommentare habt oder vielleicht auch Anregungen für neue Geschichten.
Mhm.
Wir haben ja jetzt schon einige Dinge auf der hohen Kante, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwas ganz Spezielles, eure Lieblingsstories oder irgendwas, was ihr vielleicht selber gar nicht kennt und wo ihr sagt, hey, da habe ich eine Bildungslücke, da will ich mit den beiden zusammen lesen parallel. Dann schickt uns das alles gerne, da freuen wir uns ganz besonders drüber. Und ja, Isa hat euch die Wege schon genannt. Genau. Ne, auf unserem Linktree findet ihr das alles nochmal konzentriert mit einem einzigen Klick. Genau. Alle Kontaktmöglichkeiten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wenn ihr mit uns persönlich schreiben wollt nochmal, also außer auf Instagram oder per E-Mail, könnt ihr auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Da könnt ihr auch ein paar andere aus der Community treffen. Bisher ist das noch ein bisschen überschaubar, unsere Community da. Aber wir hoffen, dass die ja immer mehr wächst, weil wir sehen ja auch, dass auch immer mehr HörerInnen dazukommen.
Genau.
Dementsprechend freuen wir uns da auch, euch wiederzusehen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Wir, fertig mitgehen?
Ja, fertig mitgehen.
Genau, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis nächstes Mal bei Der Hund der Baskervilles. Hey ho, let's po.
Ciao, ciao.